die wir alle kennen. Und trotzdem oder deswegen bleibt ein wenig unklar, wann das Lied so richtig populär wurde. Vielleicht hat es sogar 300 Jahre dazu gebraucht. Was singen wir da eigentlich? Ein Adventslied. Manche würden sogar sagen, das Adventslied schlechthin. Unsere evangelischen Geschwister haben in ihrem Gesangbuch dieses Lied bei der Nummer 1. Das ist das allererste, mit dem es losgeht. So populär, dass es gerne auch in Kaufhäusern und auf Weihnachtsmärkten gedudelt wird, so bekannt ist es. Und kaum eine Gemeinde kommt in der Adventszeit ohne dieses Lied aus. Adventslieder wie überhaupt die Adventszeit haben ja das Wort Advent im Namen. Advent bedeutet Ankunft und gemeint ist die Vorbereitung auf die Ankunft von Jesus, die wir an Weihnachten feiern. Und es ist auch eine Erinnerung, also Advent ist auch eine Erinnerung an den uralten christlichen Glauben, mit dem der christliche Glaube ja überhaupt gestartet ist, neben dem Glauben an die Auferstehung. Es wird eine erneute Ankunft von Jesus geben, einen zweiten Advent, eine zweite Ankunft. Das sind wichtige Punkte des Glaubens und auch wenn dieser Wiederkunftsglaube im Moment nicht so die stärkste Rolle spielt bei den meisten, dürfen wir als Christen weiterhin unterscheiden, Adventszeit und Weihnachten, das ist nicht das Gleiche. An Weihnachten feiern wir, Jesus ist gekommen. Und die Adventszeit ist die Zeit, in der wir uns darauf vorbereiten, entweder gedanklich, dass wir das Weihnachten feiern oder auch, dass da eigentlich noch mal wieder was passieren soll. Und weil da noch mal was passieren soll, macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Der Dichter denkt an alte Stadttore in der frühen Neuzeit in Europa. Die Falltür muss man hochziehen, die Flügeltüren können weit geöffnet werden. Genau. Okay, also das Kreuz da unten ist irgendwie ein technisches Problem. Aber man sieht da schön das Prinzip. Macht hoch die Tür, eine Falltür, ein Fallgatter, die Bezeichnungen können da wechseln und eine Flügeltür, die man öffnen könnte. In diesem Fall kein Stadttor, sondern vom Rathaus von Bologna, aber das Prinzip bleibt immer das gleiche. Und warum Tür hoch und Tor weit? Weil irgendein Passant rein will, sondern der Herr der Herrlichkeit. Der ist ein König. Nicht nur dieser Stadt, nicht nur von einigen Städten, sondern ein König der ganzen Welt, aller Königreich. Wie gesagt, Zeilen vor 400 Jahren gedichtet und zum ersten Mal gesungen, damals als im Norden von Königsberg ein neuer Stadtteil seine erste, damals noch sehr bescheidene Kirche bekam. Wo ist Königsberg? Es ist heute, glaube ich, auch nicht mehr so ganz jedem bekannt. Da oben links, rechts, wo der Punkt ist, von uns aus ganz grob hier, heute Kaliningrad. Und auf der nächsten Folie können wir sehen, dass in dieser Stadt, genau, im Nordosten, die Stadt fing an zu wachsen und man hatte einen neuen Stadtteil gebaut und der bekam dann auch eine Kirche. Günter Balders, der bekannte baptistische Kirchengeschichtler und Liederforscher, stellt dann eine interessante Verbindung an. In diesem Lied gibt es so oft das Wort König, weil es in Königsberg entstanden ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, die Vermutung ist aber zumindest ja eine sehr schöne und das Wort König in Macht hoch die Tür taucht da wirklich recht häufig auf. Das dürfte jetzt gezeigt werden und das schließt natürlich nicht aus, dass es da nicht nur in diesen Strophen diesen Zusammenhang gibt, sondern dass es da auch einen inhaltlichen Grund gibt, der über Lokalpatriotismus hinausgeht. Es ist ein biblischer Bezug. In der evangelischen Kirche wurde in der Adventszeit immer der 24. Psalm gelesen. Und in dem gibt es Verse, die in diesem Lied vertont wurden. Aus Psalm 24. Ihr Tore, Hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und gewaltig, der Herr im Kampf gewaltig. Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit. Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Das ist die moderne Einheitsübersetzung, die aktuelle Fassung, die näher am hebräischen Text dran ist als die Luther-Übersetzung, die natürlich der lutherische Pfarrer Georg Weisel, der dieses Lied gedichtet hat, benutzt hat. Wer die Luther-Übersetzung mitlesen würde, würde jetzt merken, da werden nicht die Tore und Türen oder Pforten angesprochen, sondern Menschen, die sie bedienen sollen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Also daher macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Nebenbemerkung, die heutigen Herausgeber der Lutherbibel wissen, dass das nicht genau übersetzt ist, aber statt richtig zu übersetzen, wird die richtige Übersetzung in eine Fußnote verbannt. Darum habe ich mich lieber für eine andere Übersetzung entschieden. Wenn wir dieses Lied singen und damit dann auch den 24. Psalm aufgreifen, verbinden wir uns auch mit dem Judentum. Nicht nur in so dem Sinne, dass der 24. Psalm natürlich zur Heiligen Schrift der Juden gehört, sondern Psalm 24 war oder ist vielleicht auch immer noch, das konnte ich nicht ganz rauskriegen, der Psalm, der am ersten Tag der Woche, also an jedem Sonntag, gebetet wurde. Den Christen der alten Kirche war das noch sehr bewusst. Man kann also nicht macht hoch die Tür singen und Antisemit sein. Und wo das doch jemand meint, verbinden zu können, wäre das ein Zeichen mangelnder Bildung und vielleicht sogar von sehr großer Dummheit. Nicht als Zitat, aber von der Sache her wird das Thema Ankunft beim Einzug von Jesus in Jerusalem aufgegriffen. Anderes großes biblisches Bezugsfeld, großer Hintergrund für dieses Lied. Vom Einzug in Jerusalem lesen wir im Matthäusevangelium in Kapitel 21. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie. Er lässt sie bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten Sacharja gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und setzten sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Damit haben wir also schon mindestens diese drei Bibelstellen, die sich in Macht hoch die Tür ziemlich deutlich wiederfinden lassen. Da ist der Psalm 24, besonders mit dem König der Herrlichkeit. Da ist Matthäus 21 mit seinem Lobpreis, der in diesem Lied jede Strophe abschließt. Oder auch mit den Zweigen, die im Evangelium auf die Straßen gestreut werden und im Lied als Zweiglein der Gottseligkeit aufgesteckt, also angesteckt werden sollen. Und Sacharja 9, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig. Im Lied Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, also Sanftmütigkeit begleitet ihn. Und an dieser Stelle wird es dann ungewollt politisch. Als ich das Lied ausgesucht habe, habe ich nur danach geschaut, weil ich es reizvoll fand, ein Adventslied zu nehmen, das irgendein Jubiläum hat. Und wie gesagt, dieses Lied ist 400 Jahre alt, wenn das kein Jubiläum ist. Doch da merke ich, das ist eben nicht nur ein Lied schöner, wonniger Innerlichkeit nach dem Motto Hauptsache mein Herr Jesus und ich. So funktioniert das natürlich insgesamt nicht. Und auch dieses Lied funktioniert nicht so. Das sollte auch niemanden überraschen, denn schon die biblischen Texte funktionieren, wenn man alles zusammen sieht, nicht so. Hier kommt kein normaler König. Wenn Jesus als König kommt, dann ist das ein anderer König als die normalen. Ein moderner Royal, der unverdient in Reichtum geboren ist und die Klatschspalten füllt, ist er sowieso nicht. Hoffentlich prägt diese Art von Königsbild nicht unsere Gedanken und unseren Glauben, wenn wir in einem alten oder modernen Lobpreislied vom König Jesus singen. Er ist aber auch kein König, der mit den Machtinstrumenten der üblichen Könige, Kaiser und aller anderen Potentaten arbeitet. Macht, Gewalt, Krieg, Unterdrückung und in den sanfteren Formen politische und diplomatische Winkelzüge, hier mal der Presse was durchstecken, dort mal steile Behauptungen oder Forderungen in Interviews aufstellen, Seilschaften in Parteien betreiben und so weiter. So ein König ist Jesus nicht. Und so ist auch Gott nicht, wenn er im Alten Testament als König bezeichnet wird. Ja, das Alte Testament kennt Könige, am bekanntesten sicher David und Salomo. Aber es ist ausdrücklich beschrieben, dass Gott sein Volk vor dem Königtum dieser Welt bewahren wollte. Aber sie, also die Menschen in seinem Volk, sie wollten sein wie alle anderen. Und hatten dann auch mit den negativen Folgen zu kämpfen, wie alle anderen auch. Und wenn dann vor großer Zeitsprung, 400 Jahren, 1623, ein lutherischer Pfarrer so ein Lied dichtet, ja, dann mag das tatsächlich zunächst nur damit zu tun haben, dass er für eine Kirchweih im Advent einen Adventspsalm sozusagen, also Psalm 24, aufgreift und zugleich mit dem Namen seiner Stadt spielt, Königsberg. Spannend finde ich dann aber, dass es dann 20 Jahre, also genauer 19, zwei Jahrzehnte gedauert hat, 19 Jahre, bis das Lied das erste Mal veröffentlicht wurde, 1642. Und vor allem, was kurz vorher geschehen war. Wer sich geschichtlich ein bisschen auskennt mit deutscher Geschichte und europäischer Geschichte, weiß, 1623, 1642, das ist beides in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Nicht irgendein Krieg, der vielleicht auch nur besonders lang war, sondern ein Krieg, der in Deutschland massivste Zerstörungen hervorgebracht hat, weite Landstriche waren verwüstet, ein Drittel der Bevölkerung war dahingerafft. Königsberg, ich habe die Lage gezeigt, war ziemlich am Rande dieses Kriegsgebietes. So gesehen ein Vorteil. Aber der Landesherr, das war der Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg. Und Brandenburg kennen wir heute noch als Bundesland. Und das war auch damals schon da, wo es heute ist, so in etwa. Der musste im Dreißigjährigen Krieg die von den Schweden ausgeplünderte Mark Brandenburg und das Berliner Schloss verlassen und nahm dann 1638 im unzerstörten Königsberg Zuflucht zusammen mit seinem Hofstaat. Also 15 Jahre, 1623 das Lied, 15 Jahre später kommt der Kurfürst, weil in Königsberg ist die Welt ja noch in Ordnung. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass der Fürst, der Herrscher, zusammen mit seinem Hofstaat nicht unbedingt als Friedefürst kam. und sicher seine Forderungen an die Königsberger hatte, was seinen Unterhalt anging. Und bezeichnenderweise ist das Lied auch erst gedruckt worden, als Friedrich Wilhelm dann schon verstorben war. Das Folgende ist mehr eine Vermutung, ich kann das nicht beweisen, aber ich kann mich auch nicht gegen den Gedanken wehren. Eine feinsinnige, unterschwellige Form von Kritik. Jedenfalls wie normale Könige handeln, wurde den Königsbergern dann spätestens nochmal 2 Jahrzehnte später mehr als deutlich vor Augen geführt. Als die Bürger 1662 dem Kurfürst Friedrich Wilhelm eine Steuerzahlung verweigerten, gab er den Befehl, die Kanonen vor den Toren der Stadt, die dort in der Festung waren, auf Königsberg zu richten. Er selbst erschien am 18. Oktober 1662 mit 2000 Leibgardisten im Kriegshafen. Gegen die Soldaten des Kurfürsten konnten die Königsberger nichts ausrichten und unterwarfen sich schließlich. Hieronymus Roth, ein Kopf des Aufstands, wurde verhaftet und zu lebenslanger Festungshaft verurteilt. Damit erreichte Herzog Friedrich Wilhelm die Huldigung der durch die Königsberger Bürgerschaft angeführten preußischen Stände im Königsberger Schloss. Das war ein wichtiger Schritt, um eine absolutistische Herrschaft zu etablieren. So agieren Könige dieser Welt. Wie anders dagegen dieses Lied. Die ganze Welt ist angesprochen und aufgefordert, die Tür und Tor weit zu öffnen. Aber nicht für einen König mit seinen Soldaten, sondern für einen Heiland, ein altes deutsches Wort für Retter, der Heil und Leben mit sich bringt, nicht Unheil und Tod. Was für eine Verheißung. Derhalben, also deswegen, sollen alle jauchzen. Die zweite Strophe besteht fast nur aus Verheißungen. Dieser König wird weiter beschrieben. Er ist gerecht. Ein Helferwert, also Wert bedeutet hier es hochgeschätzt. Unsere Not kann einen engen oder weiteren Kreis umfassen von der gesamten Art des Textes her, meine ich. Das ist eher in einem weiteren Sinne zu verstehen. Und auch die dritte Strophe hat viele Verheißungen parat. Jetzt sind Land und Stadt angesprochen. Hier schimmert natürlich ein volkskirchliches Verständnis durch. Alle gehören zur Kirche. Das ändert aber nichts daran, dass die Einladung allen Menschen, allen Herzen gilt. Man kann ja mal überlegen, wie wäre es, wenn wirklich ein ganzes Volk und seine Politiker und Politikerinnen Jesus im Herzen hätten. Das scheint eine sehr theoretische Überlegung zu sein. Überall, wo alle christlich im Sinne von volkskirchlich waren, wenn man das durch die Geschichte betrachtet, war das immer mit Unterdrückung und mit Repression verbunden, wenigstens für die auf dieser Linie nicht mitschwimmen wollten oder konnten. Und leider gilt auch da, wo Freikirchen, also was wir als Freikirchen bezeichnen, Mehrheiten stellen, klingt längst nicht alles nach Freiheit, wo man, wenn man sich mit dem Leben in solchen Gebieten befasst. Wenn der nächste Sparkassendirektor ein Baptist sein muss, weil die Bevölkerungsmehrheit baptistisch ist und die Methodisten kriegen dann einen anderen Posten. Das ist dann auch nicht mehr so eine gute Situation. Also, ich finde eine schwierige Strophe, positiv gedacht, sind wir aber in der Lage, aus dem Guten, das wir von Jesus haben, nicht wieder was Schlechtes zu machen, sondern nur Gutes. Denn immerhin, er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonne, also Freude und Wonne. Wonne, es geht den Leuten richtig gut. Grund genug, Gott früh und spät, also spät, zu loben. Hat man das alles vor Augen, überrascht die vierte Strophe vielleicht nicht mehr so sehr. Euer Herz, eure Herzen müssen zubereitet, also vorbereitet werden. Es wird klar, es ist eine Zubereitung, eine Vorbereitung auf diesen König erforderlich. Aber nicht aus Zwang, sondern mit Andacht, Lust und Freude. Und dann kommt das große Finale, die fünfte Strophe. Hier wird's persönlich, sehr persönlich. Beachtet einfach nur mal, wie hier alles sehr persönlich formuliert wird. Ein persönliches Gebet. Jesus, der Heiland, der Retter, soll ins eigene Herz kommen. Es ist dir offen, also für dich, Jesus, geöffnet. Aber es bleibt nicht bei einem Mein Herr Jesus und ich, sondern sofort, noch in derselben Strophe, kommen die anderen in den Blick, die auch Jesus in ihr Herz lassen, um in der Sprache dieser Strophe zu bleiben. Deine Freundlichkeit soll uns erscheinen, uns, nicht nur mir. Deine Freundlichkeit ist natürlich dichterisch, deine Freundlichkeit soll uns erscheinen. Wer eine Beziehung zu Jesus hat, der wird nicht einsam. Eine Jesus-Beziehung führt nicht in die Vereinzelung, sondern in die Gemeinschaft, in die Gemeinde, wohin auch sonst. Spätestens in dieser Strophe wird klar, dass es beim Glauben, dass es bei der Frage nach Jesus um eine persönliche Einstellung oder persönliche Entscheidung geht. Meins Herzenstür. Aber wir bleiben nicht allein. Dein Heiliger Geist uns führ und leit. Hier ist schon wieder in der Mehrzahl gesprochen. Gemeinschaft ist die Folge, wenn Jesus in mein Leben kommt. Und so können wir dieses Lied, wann immer wir es hören, wann wir es singen, als Erinnerung verstehen. Es ist Advent, weil Jesus gekommen ist. Für die ganze Welt und auch für mich. Will ich ihm mein Herz, mein Leben öffnen, damit er auch zu mir kommt? Eine Frage, die man sich immer wieder stellen kann. Aber vielleicht auch eine Frage, die manche sich vielleicht auch zum ersten Mal stellen. Amen.